Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir schnacken heute endlich mal über Herr der Ringe, ausführlich und in breiter Länge. Viel Spaß und Intro.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Seit Ewigkeiten angekündigt, es ist endlich soweit. Die lang ersehnte Herr der Ringe-Folge von Filmpalava, auf die wir uns wahrscheinlich mehr freuen als alle Zuhörer, aber das ist uns egal. Ja. Dabei haben wir wie immer den Niklas.
Hallo Tobi.
Hallo Niklas. Und als Fantasy-Experten wieder hinzugezogen oder einfach mal so benannt, den Breitmar.
Ja, hallöchen.
Der auch so schön am Grinsen schon ist. Herrlich.
Ich bin mal gespannt, ob das heute genauso ein Verriss wird, wie als du bei The Witcher dabei warst.
Oh, da kann ich dir jetzt schon sagen, das wird genau das Gegenteil werden.
Sonst würdest du hier auch nicht mehr reingelassen werden, befürchte ich.
Ja.
Ich denke, wir hätten uns auch keinen Experten dazu geholt, der Herr der Ringe scheiße findet.
Das stimmt, ja.
Außer um den so richtig fertig zu machen, aber...
Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob es einen Experten geben kann, der Herr der Ringe scheiße findet, weil dann ist es ja kein Experte mehr.
Damit sind wir schon voll im Thema.
Ja, tatsächlich.
Wir fahren alle richtig auf Herr der Ringe ab.
Podcast zu Ende.
Ich hoffe, es hat gefallen. Genau, wir quatschen so ein bisschen jetzt einfach über alle drei Teile, haben wir uns vorgenommen. Wir haben gesagt, wir machen nicht drei Podcasts, weil das einfach too much wäre, auch wenn wir es könnten. Und gehen dann so ein bisschen, Niklas hat schön sich Hintergrundinfos noch besorgt, gehen wir auf die Post-Production und die ganze Production ein und geben dann nochmal einen ganz kurzen Ausblick auf die Amazon-Serie, die dann nächstes Jahr eventuell kommen wird. Das ist so ganz grob der Plan.
Klingt doch gut.
Ja.
Jetzt die Frage, wie starten wir rein? Es gibt so viele Sachen, die man womit man anfangen kann.
Es gibt sehr viele Sachen. Wir können auch einfach mit irgendwelchen Fragen stellen.
Okay.
Oder wir sagen erstmal, wie cool wir Herr der Ringe finden, in kurz und knapp, und wann wir das zum ersten Mal gesehen haben. Und wie oft.
Wie oft, das wird schwierig.
Gute Frage.
Also ich weiß auf jeden Fall, wer es als letztes gesehen hat. Mit dem können wir ja mal starten.
Ja, dann meinst du wahrscheinlich mich, weil ich gestern nochmal 2 und 3 marathonmäßig durchgeguckt habe. Bin aber erst eben fertig geworden, weil ich bei 3 bei der Hälfte eine Pause einlegen musste zum Schlafen.
Extended nehme ich an.
Extended, ja. Und Extended bedeutet, der zweite Teil dauert ungefähr genau 4 Stunden und der dritte Teil dauert 4 Stunden und 25 Minuten.
Ach was, ich hatte...
Obwohl man sagen muss, dass eine Viertelstunde davon immer Abspann ist.
Das ist richtig,
ja. Das ist sehr viel Abspann.
Ja. Und vom dritten ist nochmal eine halbe Stunde nur Ende. Also die ganzen Enden vom dritten Teil, die nehmen wirklich sehr viel vom Film ein. Aber ja, also es ist noch sehr frisch in meinem Gedächtnis, weil ich mich natürlich hier schon gut in die Stimmung reinbringen wollte für den Podcast.
Hast du wahrscheinlich mehr geschafft als wir bei der.
Das stimmt wohl. Das kam auch recht überraschend für mich, die glücklicherweise Einladung, denn auf das Thema hatte ich mich schon lange gefreut, weil Herr der Ringe auch für mich absolutes Filmhighlight ist und wahrscheinlich mein absoluter Lieblingsfilm und Trilogie von allen Filmen, die ich bis jetzt kenne. Aber auf die Details, warum das so ist, werden wir wahrscheinlich gleich nochmal.
Ja. Aber dann ganz kurz direkt zur Frage, welchen von den dreien findest du oder ihr am geilsten? Oder wie ist eure Abstufung?
Ich glaube 1, 3, 2. Also erster Teil finde ich es am besten und dann dritter und dann der zweite.
Bei dir?
Boah, das ist eine gute Frage.
Super schwer, finde ich auch.
Ich finde es ja persönlich, ich mag den zweiten Teil super gerne, aber den dritten auch. Und den ersten finde ich auch richtig cool.
Ja.
Ich würde tatsächlich sagen sogar 2, 1, 3.
Ja, ich weiß nicht, ob ich 2-1-3 oder 2-3-1, aber auf dem Level bin ich. Irgendwo, ja.
Also das ist aber natürlich alles eine Einteilung auf hohem Niveau.
Ja.
Ich glaube, ich habe allen drei Filmen bei Letterboxd 5 Sterne gegeben. Und
ist wirklich so.
Das ist dann nur noch so Gusto, welche Szenen man am liebsten hat oder sowas, was man am liebsten sehen will. Also das ist in keiner Art und Weise irgendwie eine Einteilung im Sinne von, man sollte den einen Teil dem anderen vorziehen oder sowas.
Ja. In der Richtung. Nee, das stimmt.
Also wenn ich im ersten 10 Punkte gebe, gebe ich dem dritten vielleicht 9,9 und dem zweiten 9,8 so ungefähr.
Ja, tatsächlich.
Wenn man das so unterteilen mag, ja. Ja.
Das Krasse ist, die sind schon 20 Jahre jetzt ungefähr alt.
Ja, genau. Das finde ich halt heftig. Das wollte ich gerade schon ansprechen, weil sind 2001, 2002 und 2003 rausgekommen, wo wir alle noch 10, 11 oder 12 Jahre alt waren.
Richtig.
So in dem Bereich. Ja. Und deswegen würde auch direkt mal die Frage folgen, ob ihr euch noch so an das erste Erlebnis erinnern könnt, wie ihr Herr der Ringe gesehen habt.
Hatten wir die Frage vielleicht eben schon mal? Ja. Vor dem Podcast?
Ja. Sehr gut, ja. Da habe ich mich schon lange sehr darauf vorbereitet. Ja, tatsächlich, ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern, aber es muss dementsprechend, da ich ja dann noch nicht 12 war und dem noch nicht ins Kino konnte, es muss irgendwie zu Hause gewesen sein. Ich weiß noch, dass ich unglaublich gerne in den zweiten gegangen wäre, aber das ging halt nicht, weil ich da noch 11 war. Und den dritten, nehme ich an, habe ich dann hoffentlich im Kino geguckt, aber danach wahrscheinlich eher erst die anderen zu Hause auf DVD oder wenn es nicht sogar noch Kassette war, das habe ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm.
Ja. Ich hatte auch den dritten im Kino, weil ich da dann endlich die 12 gepackt hatte und die anderen beiden weiß ich nicht mehr.
Wie stolz du klingst, dass du die 12 gepackt hast.
Ja, hallo,
ich schaffe nicht mehr. Hätte ich geschafft, 12 Jahre alt zu werden. Ja, und ich habe immer gedacht, ich habe die im Kino gesehen. Da habe ich letztens nochmal genauer drüber nachgedacht. Ich habe die nicht im Kino gesehen. Und ganz nur beim dritten bin ich mir immer noch unsicher. Also eins und zwei auf jeden Fall nicht.
Aber du bist doch... Nee.
Ich bin ein Jahr jünger als du.
Du bist ein Jahr jünger als ich.
Ja.
Das kann eigentlich genau nicht gepasst haben, glaube ich.
Ja, aber es kann auch sein, ich weiß das wirklich tatsächlich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich den ersten zum ersten Mal an einem Ostern gesehen habe. Und ich glaube, es war damals so, dass die irgendwie anderthalb Jahre später dann im Free-TV an Ostern kam, auf RTL oder sowas.
Das, ja, da bin ich überfragt.
Ja, ja, ich glaube, das war so damals. Natürlich in der kurzen Version und mit 10.000 Werbungspausen dazwischen, ja, was dann wieder in die Länge gezogen hat.
Ja.
Aber ja, war damals schon begeistert, weiß ich noch, umgehauen.
Das hat bei mir auch noch Jahre dann nachgedauert, bis ich überhaupt erstmal die Extended Versions gesehen habe. Mhm. Und was ich interessant finde, gerade weil wir da dieses Alter hatten, ist das ausnahmsweise auch eine Filmreihe, die ich eigentlich auf Deutsch besser kenne als auf Englisch, weil mein Englisch da ja noch nicht vorhanden war quasi. Also da habe ich überhaupt keine Probleme mit denen auf Deutsch zu gucken. Ich bin mir sogar nicht mal sicher, ob ich das nicht sogar noch angenehmer finde.
Ist vertrauter auf jeden Fall irgendwie, ne?
Tatsächlich habe ich gestern, stand ich vor der Wahl, ob ich die jetzt auf Englisch gucke oder auf Deutsch, und ich habe auf Englisch angefangen und irgendwas hat sich nicht richtig angefühlt. Und dann habe ich auf Deutsch weitergemacht und dachte, ah ja, es ist einfach, weil ich in Deutsch viel tiefer drin habe, weil ich ihn halt immer nur in Deutsch gesehen habe.
Ja, auch gerade die ganzen Zitate. Du hast einfach
die deutschen Zitate drin. Ja. Und die Stimmen auch einfach.
Das sagen muss, die sind echt richtig gut. Also, wenn ich mir das vergleiche, das Englische mit dem Deutschen, auch aus heutiger Sicht finde ich das Deutsche so gut. Vor allen Dingen so richtig entscheidenden Szenen. Also, da ist echt wenig Abbruch, wie das bei manchen anderen Serien zum Beispiel der Fall wäre, wo einem das Blut aus den Ohren läuft.
Ja, das stimmt. Das haben sie neben vielen anderen Sachen auch sehr gut hinbekommen.
Ja.
Und die sind super geil gealtert. Also die sind, habe ich es richtig rumgesagt? Schlecht gealtert, gut gealtert, ne? Also man kann die immer noch heute noch gucken und es sieht qualitativ sowas von hochwertig aus und besser als viele andere Sci-Fi-Filme, die oder Fantasy-Filme, die aktuell rauskommen. Tausendmal geiler als The Witcher, um mal die Brücke zu ziehen.
Oder so viel geiler. Um vielleicht damit ein bisschen Kritik auf sich zu führen oder auf sich zu ziehen, als The Hobbit. Ich fand den.
Ja,
Katastrophe. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich finde, Herr der Ringe ist so viel besser von der Story und von der Machart, aber vor allen Dingen von der Animation und was auch immer, als The Hobbit. Ich weiß nicht, was da passiert ist.
So, man kann kurz Hobbit einfach abhaken mit, es ist nur noch CGI und Greenscreen-Scheiß und steckt überhaupt keine Liebe und Energie mehr dran.
Gefühlt, ja.
Und dann einfach nur auf Kommerz geballert, auf drei Filme.
Ja, könnte man so
sagen. Also da läufst du ja offene Türen ein. Da musst du dir keine Gedanken machen, dass es hier irgendwie Ärger produziert.
Ja.
Weil das ist noch ein ganz anderes Level. Also die Herr der Ringe, die original drei Teile, sind kein Vergleich zu den Hobbit-Filmen.
Ja.
Das ist der Vergleich von David und Goliath tatsächlich, vom Qualitätsniveau her. Wenn es die Herr-der-Ringe-Filme nicht geben würde und man hätte nur die Hobbit-Filme, wäre das eine andere Diskussion, weil für sich genommen sind die qualitativ sehr gut.
Sind die okay, ja.
Aber wenn du das halt mit diesen wirklich besten Fantasy-Filmen der letzten, also seit immer Vergleich.
Gefühlt, ja. Ja. Zumindest für uns.
Ja, ja, nee, aber ist ja tatsächlich so. Dann haben die halt keine Chance und auch zu Recht nicht.
Ja. Nee, überhaupt nicht.
Genau. Ja, ich habe mir gedacht, wir strukturieren das so ein bisschen, zuerst ein bisschen auf die Story einzugehen, auf die Charaktere, auf die Plotline und auf die Welt. Und dann später noch so ein bisschen in die Produktionsschiene zu gehen, um so ein bisschen darüber zu quatschen, warum das jetzt so gut geworden ist, wie viel Arbeit dahinter steckt, was auch dieses ja materialistische Aussehen und diese von diesen einzigartigen Set-Designs ausmacht und wie es dazu gekommen ist, dass der Film überhaupt so super, super gut ist. Und ich habe mir extra ein paar Fragen vorbereitet für euch, die ich im Vorhinein auch im Freundeskreis ein bisschen rumgefragt habe, weil mich hat erstmal interessiert, was so die Lieblingscharaktere von den Leuten sind bei Herr der Ringe. Ich denke, bei Herr der Ringe laufen wir keine Gefahr, dass wir irgendwas spoilern oder irgendwie...
Wir spoilern.
Ja, ja, also naja, genau. Und ja. Ich glaube, auch die Geschichte ist den meisten bekannt. Also ja. Da müssen wir jetzt nicht irgendwie nochmal eine kurze Synopsis machen, worum es geht oder sowas.
Nee, wir müssen es auch nicht empfehlen eigentlich.
Wir müssen es auch nicht empfehlen, exakt.
Das habt ihr schon mit jeder Folge getan.
Das haben wir schon mit jeder Folge getan, genau. Und da würde ich vielleicht erstmal euch beide fragen und dann würde ich erzählen, was ich so im Freundeskreis gehört habe und dann, ja, das mal so zusammenfassen.
Also. Ja, ich kann gerne mal anfangen, wobei ich an der Stelle auch ganz gerne noch Nathalie vertreten würde, die leider nicht dabei sein kann, aber auch genauso wie ich oder wie wir alle drei Riesenfan ist und mit der ich da auch immer wieder, ja, Zitate und was auch immer zu Hause austauschen kann. Und die habe ich nämlich auch dieselben Fragen weitergegeben, wie die, die du mir gestellt hast. Und tatsächlich ist Nathalies Lieblingsszene die...
Szene. Entschuldige. Wir waren erstmal bei Lieblingscharakter. Du hast,
Charakter gesagt, ja.
Und Lieblingsfarbe brauchen wir auch noch.
Lieblingscharakter ist Sam, weil Sam sich am allerbesten entwickelt oder hat die größte Charakterentwicklung in dem ganzen Film aus ihrer Sicht. Und letztendlich ist er auch durch, ja, gerade die Entwicklung maßgeblich daran beteiligt, dass das Ganze überhaupt funktioniert, um nicht zu sagen, und das sind jetzt Nathalies Worte, die ich damit vertrete, dass es nur deshalb geklappt hat, weil er dabei war. Also deshalb...
Obwohl, ich glaube, das trifft auf jeden Charakter.
Ja, natürlich. Kann man so gesehen, jeder trägt so sein kleines Puzzlestück dazu bei. Aber ich sag mal einfach das, was Nathalie hier mir geschrieben hat. Und ja, das ist auf jeden Fall ihr Topfigur Nummer uno.
Deine?
Und meine ist Gandalf, weil der so ein bisschen diesen, wie soll ich sagen, diese Spiritualität und Weisheit in Herr der Ringe reinbringt oder verkörpert als Figur, die ich an dem Film so wertschätze, was auch gleich direkt zu der, jetzt habe ich natürlich schon ein bisschen gespoilert für dich, Tobi, Lieblingsszene führt, die natürlich dann auch mit ihm zusammenhängt. Aber wie gesagt...
Ja, dann hauen die auch direkt raus jetzt.
Nee,
ja.
Ich hätte gesagt, lass erstmal Charaktere machen und dann Lieblingsszenen.
Na gut.
Ja. Ich habe schon eine Vermutung, welche Szene es ist, aber...
Ja, ja. Aber Gandalf, würde ich sagen, ist mein Favorite Character, weil der irgendwie auch so viel, ja, Tiefgang mit in den Film reinbringt, den der Tolkien wahrscheinlich damit auch aus seiner eigenen Lebensweisheit mit reinbringen wollte, dass ich das, also ich sehe nicht, wie das sonst so hätte verkörpert werden können, wenn der nicht dabei gewesen wäre. So schön und toll die anderen Charaktere auch sind, aber ohne den hätte dieser Aspekt irgendwie ein bisschen gefehlt.
Ich finde, was bei Gandalf interessant ist, dass man nie genau weiß, was der kann. Also der ist immer so eine Blackbox. Weil manchmal kann er auf einmal so ein kleinere Zaubersprüche raushauen. Also so ein bisschen Licht machen oder sowas. Oder
so einen Balrog killen und dann kann er wieder gar nichts und kämpfen mit dem Stock.
Ja, der hat eine sehr weite Range von Sachen, die er kann.
Das ist sehr tagesabhängig, glaube ich. Ja, gute genau. Tagesform, schlechte Tagesform.
Genau. Aber ja, stimmt, ja, Gandalf ist super. Und Sam... Ja, da kann ich auch komplett verstehen, die Wahl. Bei Sam ist es tatsächlich so, dass der Tolkien irgendwann gesagt hat, dass für ihn selbst Sam der eigentliche Held der Geschichte ist.
Mhm. Habe ich auch gehört, ja.
Und das auch jetzt, als ich die Filme gestern nochmal gesehen habe, ne, was für einen Scheiß der ertragen muss und wie der Frodo da carried am Ende, das ist unglaublich. Ja. Also der Sam ist, ist wirklich das Herz von dieser von diesem Zweigespann, sag ich mal, was sich da am Ende dadurch Mordor auch noch fightet.
Ja. Ja. Ja, insofern, also
der Punkt. Geht es eigentlich um alle Charaktere oder hast du die neuen Gefährten?
Ich habe einfach nur gefragt, was ist dein deine Lieblingsfigur aus Herr der Ringe?
Ja. Ja. Ich habe nämlich auch Fragen ja gemacht, 5 Stück. Und bei mir ist die erste Frage, welcher ist der coolste Gefährte? Deshalb, ja. Und wenn ich eigentlich irgendwie immer cool finde, also erstmal finde ich die Hobbits cool. Und eigentlich mag ich Pippin sehr gerne. Weil es eigentlich auch so ein bisschen so ein Vollhorst ist.
Närrischer Tuck.
Ja, genau. Der verkackt immer ziemlich viel, ist aber ist eine gute Seele mit viel Schabernack im Kopf. Und das,
das halt was wieder, ne?
Nee, das gefällt mir doch ehrlich gesagt sehr gut. Deshalb mag ich Pippin sehr gerne. Ich finde aber auch, eigentlich, also es gibt keinen Charakter, den ich kacke finde, wirklich.
Ja.
Ich finde auch Boromir, den man oft kacke findet, eigentlich super geil. Eigentlich finde ich jeden Charakter super geil von denen. Ja, also die neuen, auch von den Schauspielern ausgewählt. Das ist alles erste Wahl.
Ich finde auch, dass Herr der Ringe es einzigartig schafft, dass die so eine Bandbreite an Charakteren in den Gefährten da zusammenfassen, die man alle wirklich, also die man alle lieben kann irgendwie. Also es ist tatsächlich wirklich einfach schwierig zu erreichen, dass du so viele Charaktere so gut in den Film einbinden kannst, wie die das schon dem ersten Teil schaffen, in die Gefährten. Mhm. Und allein das ist schon eine Riesenleistung. So.
Ja, allerdings, wer ist denn deiner?
Ja, pass auf. Ich will erstmal, das Lustige ist nämlich, tatsächlich hat jeder eine andere Antwort darauf. Und das ist auch wieder so ein Zeichen dafür, dass der Film wirklich auf vielen Ebenen funktioniert. Ja. Und niemand sagt Frodo. Nee. Was tatsächlich auch interessant ist, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass Frodo natürlich am Ende der Story schon sehr, sag ich mal, also durch die Qualen, die er durch den Ring erleidet, natürlich schon sehr, ich will nicht sagen wehleidig ist, aber er ist mehr das Problem am Ende als die Lösung, sagen wir so.
Ja.
Und dann nehmen halt die meisten Sam. Aber viele nehmen auch Gimli oder Legolas.
Ach, echt?
Ja.
Verstehe ich auch gut, ja.
Ja, und zwar eher so, meistens dann aus dem, bei Gimli ist es oft so der humoristische Effekt, also das, weil viele sagen, dass der immer saulustig ist und halt so der Zwerg ist, weil viele auch einfach Zwerge mögen.
Ja.
Und man muss auch einfach sagen, an der Stelle schon, dass diese Prototypen für diese Fantasy-Völker, ne, Zwerge, Elfen, Menschen und Orks, ist einfach so krass geprägt von Herr der Ringe, dass halt wirklich auch diese Figuren davon die Prototypen sind. Und Gimli ist der Zwerg. Also so, wenn du so einen Zwerg vor Augen hast, dann hast du Gimli vor Augen.
Das hast du in jedem Rollenspiel, in jeder Serie, die noch kommt, irgendwie genau
diese ganzen Dinge. Da stellt sich mir auch die Frage, gab es überhaupt die Idee solcher Figuren, bevor der Tolkien die sich ausgedacht hat?
Ja. Ich glaube schon, ja.
Ja, ich habe ein bisschen zu dem Background davon gelesen. Und der Tolkien hat im Wesentlichen, war seine Motivation generell für Herr der Ringe, dass er gesagt hat, okay, der ist Engländer gewesen und hat gesagt, England hat keine eigene Mythologie. Nicht so wie die nordischen Völker oder sowas, wo die unglaublich viele Sagen und Fabeln haben. Und er wollte England seine eigene Mythologie geben. Und diese Völker an sich gab es halt schon in verschiedenen Geschichten. Aber der hat die so zum ersten Mal so zusammengeführt und so eindeutige Bilder gegeben. Mhm. Also die Zwerge hießen früher oft Alben davor oder sowas in der Richtung. Und dann gab es halt die ganzen irischen Volkslieder von den Kobolden und sowas. Und dann ist alles so ein Mischmasch daraus. So. Und aber prinzipiell, auch generell, diese Völker hat er nicht erfunden. Der hat zwar die Sprache komplett erfunden von den Elfen zum Beispiel. Mhm. Elben, nicht Elfen. Er hat jetzt nicht komplett die Elben erfunden. So.
Ja, okay, aber das ist ja trotzdem ein Unterschied. Er hat sich das ja aus eher Mythologien zusammengetragen, so wie du es jetzt beschreibst. Aber es ist nicht so, dass ein anderer Autor vorher schon hingegangen ist und gesagt hat, ach ja, ich erfinde jetzt hier mal oder irgendwie irgendwas derartiges vorher schon mal zusammengebracht hat. Weißt du, so heute ist er eher so, klar, jeder kann sich was unter Elben und Orks und Zwergen vorstellen. Aber bevor er das aus der Mythologie übernommen hat, da hat es wahrscheinlich kein anderer vorher übernommen. Also wüsste ich jetzt nicht. Und das finde ich ist ja eigentlich.
Also ich würde nur jetzt geraten schon schätzen, dass es auch vor 500 Jahren schon den Gedanken von Zwergen und Elben gab. ja, aber irgendwo dieser, niedergeschrieben
ist. Aber Breitmann hat schon recht im Sinne von diesem modernen Fantasy-Prototypen ist einfach Herr der Ringe. Und da ist einfach ist die Gefährten sind halt die aus jedem Volk da, tatsächlich die dann Vertreter. Und viele nehmen Legolas als Lieblingscharakter, weil Legolas halt weil er halt dessen Skill ohne Ende hat und sag ich mal auch so ein bisschen die Actionrolle ist. Also der die Orks niedermäht rechts und links mit seinem Bogen und am Ende da den Olifanten runterbrettert, ganz alleine. Deswegen nehmen viele Legolas. Und dann nehmen auch einige Aragorn, weil Aragorn halt, sag ich mal, so die heroische Figur ist am ehesten noch, der so vom Waldläufer zum König wird und immer das Richtige tut und so am noch ehesten diese Heldenfigur ist.
Finde ich deshalb fast am langweiligsten von denen.
Ja, tatsächlich, das sehe ich nämlich auch so, so ähnlich.
Ja, ich verstehe die Gedankengänge, aber ja.
Aber gib mal deinen durch jetzt.
Ja, ich persönlich bin nämlich ein Riesenfan von Boromir.
Weil,
Ja. Und da habe ich sonst nur Joshua gefunden, der auch gesagt hat, Boromir ist sein Lieblingscharakter. Und ich finde nämlich Boromir so spannend oder so interessant, weil der eigentlich, als ich das erste Mal, also Boromir, die Perspektive auf Boromir wächst, wenn man selber wächst und älter wird. Weil wenn ich, als ich das erste Mal Herr der Ringe gesehen habe, fand ich Boromir scheiße. Straight up scheiße, weil er die Gefährten betrügt und quasi Frodo den Ring klauen will am Ende. Und
egoistisch agiert, zumindest
und egoistisch denkt man das da. Genau. Mhm. Und je älter man wird, finde ich, und je öfter man es auch sieht, desto mehr Gefühl bekommt man für diesen Konflikt, in dem Boromir steht, dass er auf der einen Seite natürlich den Eid seines Vaters erfüllen will, nämlich, dass er Gondor beschützen will und sein Volk beschützen will und dafür diesen Ring braucht oder diese Waffe braucht und auf der anderen Seite dann mit den Gefährten unterwegs ist, was ja schon echt ein Himmelsfahrtkommando ist, muss man einfach sagen, und da auch noch von dem Ring beeinflusst wird.
Ja.
Und Boromir ist die einzige Figur auch, die nicht komplett rein gut ist, also die einfach so ein bisschen im Graubereich ist und dadurch viel interessanter als Legolas, Gimli oder Aragorn, die einfach, du weißt, das sind die Guten und die werden auch nur guten Scheiß machen. Ja. So, also, da ist überhaupt keine Frage, dass die irgendwas Schlechtes machen oder sowas. Die Hobbits kannst du eh nicht hassen, weil das so kleine Halblinge sind und Gandalf ist ein Zauberer. Ja. Aber Boromir ist halt einfach so ein ganz normaler Mensch, der seine Ziele hat und die halt kollidieren. Ja. Und dann in den späteren Filmen kriegt man noch die zusätzlichen Dimensionen von seinem Bruder Faramir und seinem Vater Denethor. Diese Spannung zwischen denen, dass Faramir komplett missachtet wird von seinem Vater, Boromir Faramir aber liebt als Bruder und dass beide aber den Stolz des Vaters erfüllen wollen, das nicht so richtig funktioniert.
Ja.
Und deswegen finde ich Boromir eine super interessante Gestalt. Und die interessanteste auf jeden Fall von den Gefährten. So.
Ich kann es nachvollziehen.
Ja.
So.
Ein Statement für Boromir.
Verstehe ich. Unter dem Aspekt finde ich bei dem, was ich gesagt habe, also ich habe es eben nicht so schön ausgeführt, aber finde ich den Aspekt, weshalb ich Gandalf genommen habe zum Beispiel auch, weil der diese Entwicklung auch gemacht hat, dass der halt einfach zwischendurch raus ist. Und dann einfach als Gandalf der Weiße wiederkommt, das finde ich es auch so geil nochmal, weil als er noch Gandalf der Graue ist, ist er auch noch so ein bisschen, ja, ich rauche mal ein Pfeifchen hier mit den, mit den Hobbits zusammen und so. Und das ist ja nicht schlecht und alles, aber so diese Spielereien und so, die gehen dann halt, die werden so rausgewaschen und dann bleibt am Ende nur noch dieses rein pure, Weiße übrig und das finde ich jetzt bei dem auch nochmal so richtig, also einer nochmal der Gründe, warum ich den genommen habe.
Ja.
Und aber ich kann auch fast jede Wahl gut nachvollziehen oder nicht nachvollziehen, wenn man sagt, ja, der ist mir zu langweilig. Also ist schon echt gutes Setup da.
Ja, auf jeden Fall. Also das alleine schon, also ich fand alleine den Fakt, dass so viele von den Leuten, die ich gefragt habe, unterschiedliche Charaktere.
Wie viele hast du denn gefragt?
Nur was so jetzt? Insgesamt, ich habe nicht gezählt, aber ich würde sagen 10.
Ja, okay.
Manche haben nicht geantwortet. Also. Ich würde sagen, ich hatte 8 Antworten oder sowas oder 7.
Mhm. Ja.
Und manche haben gesagt, ja, gib mir ein bisschen Zeit. Aber so viel Zeit.
Vorbei.
Ich habe gestern die Umfrage gestartet, sage ich mal, so viel Zeit hatten die nicht. Weil eine, die eine häufige Antwort war, auch, ach scheiße, ich müsste jetzt eigentlich nochmal alles gucken und dann sage ich dir Bescheid. Ich so, ja, ich bin gerade dabei.
Du solltest jetzt anfangen.
Ist nicht schlafen. Ist zeitlich jetzt schon knapp. Ja, aber jeder hatte dann noch genug Erinnerungen, um irgendwie eine Antwort zu geben.
Ich finde es auch cool, wenn du dieses 100 Freunde habe ich gefragt. Und dann immer so ein paar Sachen raushaust.
Ja, 100 Freunde habe ich auch nicht.
Drei Freunde habe ich gefragt.
Ja.
Ja, ja.
Okay.
Ich habe tatsächlich, dann ist das eine Anschlussfrage von mir direkt. Wer ist euer Hate-Charakter? Also wenn man so richtig, ist natürlich eher einer der bösen Blöden natürlich und keiner von den neuen Gefährten, nicht von den neuen Gefährten, sondern insgesamt.
Grima-Schlangenzunge. Aber ich würde da ein bisschen unterscheiden zwischen, wen hasse ich als Figur oder wen hasse ich in der Story.
So, ja. Das heißt, wen findest du, der nicht so in den Film passt, meinst du? Oder was meinst du?
Ja, also man kann ja sagen, okay, wen hasse ich, weil die Figur nicht funktioniert? Oder wen
weil die
hasse
Figur
ich,
kacke ist.
Oder wen hasse ich, weil die Figur scheiß Sachen macht als Figur.
Ja, okay. Ich meinte schon so Storyline-mäßig einfach.
Okay. Wenn du ja, dann Grima Schlangenzunge.
Okay.
Die Sau. Dann glaube ich doch eher tatsächlich Denethor.
Ja, ich bin auch pro Denethor. Hat mich immer tierisch abgefuckt,
der
Typ.
Ja, ja, der ist auch ordentlich.
Der hat einfach richtig unnötige Sachen gemacht.
Ja, das stimmt.
Ja. Weil der Grima, der, ja, nicht richtig, aber
Lauch halt einfach.
So ein bisschen berappelt er sich am Ende nochmal auf
ja, sehr auf minimalste Weise.
Genau.
In der Extended zumindest.
In der Extended
zumindest. In der anderen gibt es das gar nicht.
Genau. Ja, das stimmt, ja. Aber ja, Denethor ist auch eine gute Wahl. Das ist auch, muss ich sagen.
Ja, das war einfach richtig unnötig.
Das Widerlichste ist wieder, dass da isst, die Tomate isst und sowas und das läuft mir so das
Klima. Ja, ja, wenn die da also, auch zureiten.
Ja.
Das ist auch eine, wenn wir gerade bei guten Szenen waren, das ist eine der geilsten Szenen.
Habe ich auch.
Da gab es doch irgendwann, was war das denn? War das bei Game of Thrones oder irgendwo anders? Da gab es nochmal so eine Szene, wo ich so krass an das denken musste, wo ich gefühlt wo ich das Gefühl hatte, das haben die sich so krass davon abgeguckt. Aber mir fällt gerade nicht mehr ein, welcher Film oder welche Serie das war.
Das war, Breitmann, ich weiß genau, was du meinst. Das
ja, ne?
Ja, und ich glaube, das war irgendwo in der letzten Staffel Game of Thrones. Wo irgendjemand gesungen hat und dabei eine Schlacht lief halt.
Irgendwie so, ne?
Mhm.
Da war was. Aber, das jetzt nicht. Vielleicht fällt uns das spontan nochmal ein andermal ein.
Ja.
Sind wir jetzt schon bei beste Szene?
Ja, lass mal raus.
Gerne anschließen.
In dem Zusammenhang, beste Szene von Natalie ist mir in dem Moment eben gar nicht eingefallen, oder ist mir nicht eingefallen, bis ich es von ihr gelesen habe und ich musste es mir eben direkt nochmal bei YouTube angucken, als die Ents Isengard angreifen. Direkt wieder Gänsehaut. Alter Schwede.
Ach, wo die das durch
auseinander nehmen. Der letzte Marsch der Ents.
Ja.
Bisschen sich selbst unterschätzt, aber immer so Gänsehaut pur, diese Szene. So affengeil. Ja, und damit dann direkt zu meiner Lieblingsszene.
Ich muss ganz kurz sagen, bei Lieblingsszenen muss man, finde ich, noch voll unterscheiden zwischen allgemeiner, normaler Lieblingsszene und diesen geilen Gänsehautmomenten. Oft ist das, springt das, ist es ja das Gleiche, aber
ja, okay.
Ich finde, ich habe so eine geile Gänsehautszene und so eine andere Lieblingsszene, hätte ich gesagt. Aber,
ja. Ja, dann ist tatsächlich meine eher keine Gänsehautszene, aber ich finde, die ist einfach so episch und wie soll ich sagen, die verkörpert hat, oder die ist der Moment, wo, finde ich, am meisten so was Tiefgründiges mit rübergebracht werden soll. Und zwar natürlich auch wieder von Gandalf und es ist natürlich dementsprechend auch in Teil 1. Und zwar als Gandalf mit Frodo in den Minen von Moria sitzt und die sich unterhalten. Und erst geht das Gespräch ja dahin, dass Gandalf und Frodo sich über Gollum unterhalten.
Ja.
Das ist schon alleine so, so viel wert, finde ich, diese Szene. Da, bestes Zitat, viele, die leben, verdienen den Tod und manche, die sterben, verdienen das Leben. Kannst du es ihnen geben, Frodo? Dann sei nicht so rasch mit einem Todesurteil bei der Hand. Das ist das erste Zitat, das aus der Szene schon so episch ist. Und dann ist es dasselbe Gespräch direkt noch. Und danach beklagt Frodo sich darüber, dass er einen Ring hat und über sein Schicksal. Und dann auch direkt, jeder kennt's, das tun alle, die solche Zeiten erleben, aber es liegt nicht an ihrer Macht, das zu entscheiden. Wir müssen nur entscheiden, was wir mit der Zeit anfangen wollen, die uns gegeben ist. Und damit ist für mich absolut, deshalb ist Gandalf auch an erster Stelle und das ist die beste, für mich die epischste Szene aus den, sehr, natürlich ohne Gänsehaut, aber der Tiefgang wird sonst kaum noch mal so, tief.
Ja. Kurzes Adjektiv gesucht und gefunden.
Also das dazu würde ich sagen.
Die Szene finde ich auch super. Weil auch irgendwie, also sowohl im Buch als auch im Film, schaffen die es ja auch, diese großen Themen dann doch irgendwie immer da rein zu flechten. Mhm. Und auch so gut rüberzubringen oder so punktiert dann an so Szenen aufzuhängen, dass du das so komplett empfindest und so komplett die Problematik empfindest und das dann auch in dieser Story an sich dann verstehst und dann das wieder zu so abstrakten, höheren Themen sich das verbindet. Finde ich echt, gibt es auch noch einige andere große Themen, die in Herr der Ringe gepackt haben und auch die super funktionieren. Also jetzt nur um ein paar zu nennen, so Freundschaftsthema grundsätzlich, was die alle gegenseitig machen, um ihre Freunde da aus der Scheiße wieder rauszuholen. Oder anderes großes Thema ist auch Emanzipation mit der Eowyn. Aber ist jetzt nur so
Die haben fast alles irgendwie mal angerissen. Alles
ja, genau.
Von Religion, ja. Politischen Sachen.
Genau, da ist wirklich alles irgendwie
komplett drin. Komplett eigene Welt halt.
Und auch das reißt schon reißt zumindest an, was gute Fantasy ausmacht. Nämlich, dass diese Grundthemen die gleichen sind. Also, dass Sachen, die Charaktere lernen in dieser Fantasy-Welt, eigentlich auf die normale Welt übertragbar sind. So. Mhm. Und das fördert auf jeden Fall auch, dass man da integriert ist als Person und Bock darauf hat.
Ja, wie das halt immer ist bei Geschichten und vorher schon Mythen und wie auch immer, weshalb man da drauf abfährt, ja.
Ja,
ja, auf jeden Fall.
Genau. Ich habe eine Lieblingsszene.
Ich glaube, ich kenne sie sogar.
Ich glaube auch, dass ich habe das bestimmt schon mal irgendwo gesagt. und die Szene ist so krass, dass ich sie mir nur auf YouTube angucken muss. Und ich habe so Gänsehaut und bin so voller Adrenalin, als hätte ich weiß Gott was gemacht. Und zwar ist das die Szene, als die Rohirrim, also die Reiter Rohans, nicht in Helms Klamm, sondern in der Schlacht um Gondor auf dem Hügelkamm erscheinen und Theoden seine letzte Rede hält und die alle einfach nur noch totschreien und dann in die Streitmacht der Orks rein dreschen. Und ich weiß nicht, woran das, also es ist das Zusammenspiel aus der Musik, es ist das Zusammenspiel aus der Geschichte, die da vorher passiert ist und es ist diese Ansprache und dann die Emotionen, die du in den Blicken siehst von den Reitern, wie die da lospreschen. Und ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut.
Ich krieg fast Gänsehaut dabei, wenn du es erzählst.
Ja, ja, ja. Und ich weiß nicht, ich muss auch gleichzeitig sagen, ich finde es fast schon erschreckend, wie gut die immer wieder bei mir funktioniert. Weil da so viel Pathos und halt so viel, keine Ahnung, mitschwingt.
Das ist auch geil, wie die alle tot einfach schreien dann.
Ja, ja. Vor allem, was die Szene noch krasser macht, ist, dass es gibt in der Extended Version allerdings nur einige Szenen vorher das Gespräch zwischen Theoden und einiger seiner Generälen, wo die Generäle sagen, ja, wir haben nicht genug Reiter, wir können diese Schlacht nicht gewinnen. Und dann sagt Theoden, ja, aber wir müssen trotzdem kämpfen. Und das heißt, die wissen von vornherein, dass sie alle sterben und trotzdem reihen die sich da auf und preschen da rein voller Inbrunst und ich weiß auch nicht warum, aber das funktioniert bei mir jedes Mal.
Ja. Ist auch die Szene, die ich mir eben auf YouTube direkt nach der Endszene auch nochmal angeguckt habe.
Ja.
Also Gänsehautmomente gibt es da einige.
Ja,
das ist aber auch die geilste Gänsehaut-Szene überhaupt,
finde ich. Ja. Ich finde die auch tatsächlich stärker als die in Helms Klamm. Obwohl die viele genannt haben.
Wo die Elben kommen, ist geil, wenn das.
Das auch, ja.
Dings erstmal ertönt, dieses Horn ertönt. Und wenn die alle stampfen, die ganzen Uruk-Hai, das ist halt auch
sick. Ja, das auch noch.
Okay. Aber gerade noch zu der Rohan-Szene, mich erinnert das ein bisschen an die Ansprache von Braveheart, wo der Freiheit raushaut, wo die schon alle blau angemalt sind. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Braveheart's Eltern auf jeden Fall, ob da sogar vielleicht Peter Jackson sich so ein bisschen abgeguckt hat.
Ja, das kann gut
sein. Und ich finde es richtig geil, ich habe mal mit irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr mit welchem Kumpel, Lego Hobbit gezockt. Oder Lego Herr der Ringe. Und da ist die Szene auch so richtig geil gemacht. Der, wie heißt der King nochmal?
Theoden.
Theoden, genau. Der reitet ja dann so lang und haut mit dem Schwert so gegen die gegen die Speere von denen. Und bei dem Lego Hobbit, da ist immer so ein Humor drin, der kappt der die einfach alle ab. Und das ist so richtig geil. Schön. Mir sehr gefallen, ja.
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 Nee, ja, Tobi, also, du musst
noch deine eigene Frage beantworten.
Genau.
Hast du schon?
Nee, ne? Deine Lieblingsszene?
Tatsächlich, also die Gänsehautmoment, genau der gleiche. Mhm. Und jetzt eine andere Szene, ich hatte gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, aber habe es nicht parallel geschafft, während ich hier zugehört habe. Deshalb komme ich nochmal drauf zurück. Aber das, was ihr nanntet, ist schon mal auf jeden Fall nicht verkehrt.
Ich könnte sonst noch kurz sagen, was so die allgemeinen Zuhörer so genannt haben als Lieblingsszenen. Ja. Und da kam oft halt die Ankunft von Eomers Reiterschar bei Helms Klamm, wo Gandalf da auf dem Hügel steht und sagt so, am Licht des fünften Tages komme ich und komme dann strömen den Hügel darunter und vor allem, wo dann vorher Aragorn und Theo den noch auf den Pferden sagen, so, reitet raus mit mir.
Und dann so, alles kämpft. Was war das? Nicht für Tod und Verderben, ne? Das war was anderes.
Ruhm und Glorie.
Ich glaube, für Ruhm und Glorie.
Irgendwie so. Ja, man könnte jetzt viel mit.
Und Gimli zitieren. Dieses Dingens da bläst.
Helms Horn.
Ja, genau. Helm Hammerhans.
Horn. Ja, da auch die. So da sagt der Gimli irgendwie, oder ich sag's der Theoden, ich weiß nicht. Möge das Horn in der Klamm erschallen. Ein allerletztes Mal.
Ja, so
geil. Come on, let's go. Ich bin dabei. Ja, das funktioniert auch wunderbar.
Jedes Mal.
Genau, das wurde oft genannt. Dann wurde genannt, wie Legolas den Olifanten killt.
Ja, dachte ich mir
tatsächlich?
Schon.
Tatsächlich?
Ja, das finde ich nämlich auch nicht so, weil das so eine reine Action-Szene ist. Ja. Fand ich auch nicht so krass. Und was ich zumindest noch auf der Liste hatte, ist halt Pipins Lied, wo Faramir rausreitet, um Osgiliath wieder zu erobern.
Das ist halt also, das Deep,
auf jeden Fall. Wenn ich da anfange, darüber nachzudenken, fallen mir eigentlich nur noch Szenen ein, die ich geil finde. Dann denke ich auch wieder an, als Gandalf dem Barrow gegenübersteht.
Ja.
Und dann wirklich, könntest fast komplett mitsprechen.
Ja.
Und dann, du kannst nicht vorbei. So geil. Ja. Oder auch die letzte Schlacht, die darf man auch nicht vergessen, vor den Toren von Mordor.
Ja.
Die
ist ja
auch noch mal.
Wo es dann explodiert alles.
Ja.
Das war so ein Schütterungsmoment.
Die ist auch mal richtig. Richtig Tiefgang da, herrlich.
Auf jeden Fall. Also an epischen Szenen fehlt es überhaupt nicht.
So. Ich habe direkt eine halbe Anschlussfrage. Und zwar, was eure liebste Kampf-Move-Szene ist? Oder welcher Kampf-Move?
Liebste Kampf-Move-Szene?
Das ist eine sehr spannende Frage.
Ja.
Weil, also zum Beispiel, ich finde nämlich auch nicht, dass der, also klar sieht das cool aus, wie der den Olifanten runterhaut, aber finde ich, gehört einfach nicht zu den coolsten Szenen. Ich finde, da gibt es ein paar geilere.
Ja, ich glaube, ich habe eine, aber die ist auch... glaube ich, in dem Fall vielleicht ein bisschen was wegen dem Humor. Also es ist auf jeden Fall Gimli. Es gibt bei Helms Klamm eine Szene, meine ich, da schleudert er die Axt so rum und dann wirft er die oder macht irgendwas. Und wenn es die nicht ist, dann ist es mindestens die, wo der, als die Mauer gebrochen wird, einfach in die Uruk-hais reinspringt.
Ja, stimmt, ja.
Nennen wir es Kampfmove.
Plunging Attack. Ja.
Aber die fällt mir gerade auf Anhieb ein. Da gibt es mit Sicherheit noch ein paar elegantere Sachen, aber das war nice.
Ich muss gerade überlegen. Legolas hat halt schon viele Moves, die cool sind, aber der ist halt so übertrieben krass.
Bei allem, was er macht.
Ja, deswegen finde ich das immer, ich weiß nicht,
ich finde am geilsten, wo Merry und Pippin auf Baumbart sind und die Steine werfen.
Die beiden
pure Gänsehaut.
Die beiden Geschütztürme da.
Und dann hast du dieses Klong, wenn der so einen Helm trifft.
Treffer.
Nee, tatsächlich finde ich die geilste Szene, das ist auch zweiter Teil, wo der Waag-Angriff kommt. Ich weiß nicht, ob der nur in der Extended Version so krass ist oder normal ist. Aber da... ist ein Pfeilschuss von Legolas mit so einer geilen Kameraperspektive und alles gemacht.
Und wurde danach so abgefahren auf das Pferd auf.
Ja, genau. Was irgendwie komisch aussieht. Du denkst, also, der will in die andere Richtung so hochschwingen.
Das sieht falsch aus.
Ja.
Das ist physikalisch unmöglich. Genau.
Ja, auf jeden Fall.
Aber genau, dieser Schuss, den der vorher da raushaut, der ist super geil, finde ich einfach.
Was mir da gerade nur einfach einfällt, ist, wie Aragorn auf der Wetterspitze gegen die Ringgeister kämpft und einem dann die Fackel ins Gesicht wird und die bleibt so stecken.
Da habe ich auch gerade eben schon mal.
Das fand ich immer fantastisch. Ich weiß nicht, ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll. Genau.
Ist egal.
Ja, genau.
Ja. In den Minen von Moria, da geht es eigentlich auch noch ganz gut ab. Da
machen die auch noch ein paar
nice Sachen. Und eigentlich muss man ja auch richtig hoch anrechnen, Boromirs Todesszene.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn der da mal nicht richtig abgegangen ist, dann...
Der Kampf gegen Lutz, ne? Das ist der Urukai mit dem Bogen.
Ja, wobei, der hat ja nicht wirklich gegen ihn gekämpft, der wird ja einfach nur von ihm abgeschossen.
Der killt die ganzen anderen.
Ja, stimmt. Ja. Sind, aber Aragorn kämpft dann gegen Lutz, das stimmt.
Genau. Ja. Aber woher weißt du, dass der Lutz heißt?
Das weiß ich auch nur, weil es früher so ein Kartenspiel gab.
Ach echt?
Wo du die einzelnen Charaktere von Herr der Ringe drauf hattest. Und da gab es halt diesen Urukai und der hieß Lutz.
Ich weiß das nur wegen den Herr der Ringe Figuren.
Die
da konnte man den nämlich als einzelnen Charakter auch als Figur kaufen,
natürlich. Ja. Ich finde, Lutz ist ein bescheuerter Name für den Urukai, aber das klingt so voll verniedlicht. Der Lutz.
Der Lutz.
So 2 Meter Urukai.
Mit schöner Haarmähne.
Also Kampfszenen, gibt es auch einige zu nennen.
Ja, auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall auch nochmal ansprechen wollte, ist dieses unglaubliche Worldbuilding. Also die Welt, es gibt keine Welt, außer vielleicht, muss man ehrlich sagen, Game of Thrones, die sich so belastbar anfühlt wie Mittelerde, finde ich.
Keine, die wir kennen, muss man dazu sagen. Ja, es gibt, glaube ich, schon einige mittlerweile, wo viel aufgebaut ist, aber...
Stimmt, ja, könnten wir jetzt auch Brandon Sanderson nennen oder sowas. Ja. Aber da geht es dann um Bücher, sage ich mal so. Bei Büchern ist da noch mehr Auswahlkriterien, aber bei, ich sag mal, Fantasy-Verfilmungen.
Ich glaube, er ist auf jeden Fall, also Tolkien ist auf jeden Fall der Erste, der so ein gigantisches Ding da aufgebaut hat.
Ja, ja.
Der wahrscheinlich, ich glaube, der hat auch mehr da drin gelebt als in seiner echten Welt.
Ja. Obwohl er immerhin Professor war in einer englischen Elite-Universität. Also komplett.
Der hat es vielleicht auch drauf gehabt.
Der hat es auch drauf gehabt.
Ja,
das habe ich eben schon mit dir drüber unterhalten und eigentlich kann man das gar nicht alles hier wiedergeben.
Nee,
man
könnte eine Tolkien-Folge machen, ganz ehrlich.
Ja, ist wirklich.
Ja. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal den Tolkien-Film geguckt haben, der zwar nicht so gut sein soll, aber dann könnte man überlegen. Ob man nochmal ein Special über den macht.
Ja, ich meine, im Zweifelsfall kann jeder auch natürlich auch auf Wikipedia das nachlesen, aber was der sprachtechnisch drauf gehabt hat, das ist so krass.
Ja.
Ich habe eben nochmal kurz reingelesen und irgendwann vor Wochen das nochmal gelesen, wie viele Sprachen und vor allen Dingen auch ausgestorbene Sprachen der sich beigebracht hat, worauf dann auch der quasi aus all den Sachen so ein bisschen zusammen dieses Elbische entwickelt hat, ist einfach so heftig.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Okay. Warte, ich hab, glaube ich, noch zuerst storymäßig noch ein, zwei Fragen an euch.
Ja, ich hätte sonst auch noch was.
Ja, hau mal raus, Tobi, dann kann ich hier schon mal...
Ja, ich sag mal, Lieblingszitat. Also klar, wir haben gerade schon das von Breitmann gehört, was auch definitiv cool ist. Ja. Aber habt ihr sonst noch irgendwas? Oder ich sag mal, irgendwas, was euch immer so halb parat ist? Du kommst nicht vorbei, ist ein Klassiker.
Ja, du kommst nicht vorbei, ist... Sehr kurzer Klassiker.
Für mich, auf den Tisch kommt heute ein Fisch. Also alles, was Gollum macht und was den Töpfen, mein Schatz. Also das kann ich alles komplett zitieren.
Stimmt,
und gefällt mir sehr gut.
Geh uns weg mit garstigen Kartoffeln oder so. da fällt mir spontan direkt noch ein, ich kann ihn nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen.
Ja.
Das ist auf jeden Fall auch episch.
Ja. Noch, mir fällt ein, ich kann nicht glauben, dass ich an der Seite von einem Elben sterbe. Und dann sagt Legolas, wie wär's denn mit an der Seite von einem Freund?
Richtig.
Und dann Gimli so richtig ergriffen. Ja, damit kann ich leben.
Ja. Da hätte ich nichts dagegen.
Da hätte ich nichts dagegen, genau. Genau.
Gerne.
Auch eine sehr schöne Stelle. Mhm. Dann Aragorn, als er zum König gekrönt wird und die Hobbits sich vor ihm verbeugen wollen. Und dann sagt Aragorn, ihr müsst euch vor niemanden verbeugen und dann verbeugen sich alle vor den Hobbits.
Ja, oh, da ist, ich glaube, da kriege ich auch immer Gänsehaut. wenn ich Pippi in die Augen.
Ja.
Pippi in die Augen?
Ja, so.
Ja. Ein bisschen Pippi in die Augen.
Oh Mann.
Ja.
Gibt auf jeden Fall echt viele coole.
Gibt es auch viele.
Und ich könnte keins auf Englisch raushauen.
Es gab noch eins von Bilbo, das ein bisschen untergeht im ersten Teil. Aber genau, wenn Sam an der Schwelle steht, den mit seinem nächsten Schritt sich so weit von zu Hause zu entfernen, wie er noch nie weg war, dann fängt Frodo an, was von Bilbo zu zitieren. Das habe ich sogar auf Nathalies Junggesellenabschied auf unser T-Shirt gedruckt. Wie ging das nochmal? Irgendwas mit, es ist eine gefährliche Sache, Frodo, aus der Haustür hinaus zu gehen. Und wenn du nicht auf deine Füße aufpasst, weißt du nicht, wohin sie dich führen. Das ist eigentlich auch richtig, richtig gut.
Ja, auf jeden Fall. Also an guten Zitaten fehlt es nicht.
Fang es doch nicht, nein.
Ja, und wenn es nur ist, heute ist ein Bluttag. Und dann reitet, Reiter von Rohan. Ja. Genau. Ach ja, Herr der Ringe.
Ja, und warte, hatte ich nicht.
Ich habe es gestern gesehen, ich könnte schon wieder gucken.
Ein Bluttag, ein Schwerttag.
Irgendwie ja, sowas, genau, ne? Genau. So, heute ist ein Schwerttag, heute ist ein Bluttag.
Ich habe es tatsächlich jetzt über ein Jahr nicht geguckt.
Ich weiß es gar nicht.
Okay. Dann müsste ich es auch wieder gucken. Ich habe noch eine Frage. Das ist so ein bisschen halbwegs ähnlich mit Lieblingscharakter vielleicht, aber von welchem Charakter hättet ihr am liebsten eine Spin-off-Serie? Also so eher Richtung, also Vorgeschichte oder Nachgeschichte, wie auch immer.
Bilbo zu sagen, ist ja jetzt ein bisschen fehl am Platz, ne?
Bilbo ist vielleicht, es sei denn, du sagst eine gute Spin-off-Geschichte, dann könnte man sich das wünschen.
Die Geschichte an sich war ja nicht schlecht, nur die Umsetzung war so.
Das Buch ist auch der Hammer.
Ja, ist eine gute Frage. Gandalf. Ist enttäuschend, aber ich muss eigentlich schon wieder Gandalf sagen, weil
die Vorgeschichte,
what the fuck hat der halt gemacht in seinen, wie alt auch immer, 300, 400 Jahren vorher?
Ich glaube, der ist schon viel, viel älter.
Ich weiß es nicht.
Ich hätte mal irgendwann gehört, dass der schon im ersten Zeitalter da war oder irgendwie sowas.
Aber ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall auch spannend.
Das ist auch bei dem ein bisschen schwierig zu sagen, ob der jetzt überhaupt alt ist, oder weil der ist ja so ein halbgöttliches Wesen da irgendwie. Schwierig zu sagen.
Ja.
Also an der Stelle muss man sagen, ich habe einmal das Silmarillion gelesen.
Hast du?
Hast du komplett?
Ja, ja. Ach, aber ich fand es halt sehr viel wieder in Fleisch, das ist sehr lange her.
Und so viele Namen und Orte und alles, was dazu kommt.
Da gibt es auch, es gab eine Zeit lang mal auf YouTube, das ist leider mittlerweile runtergenommen, von Ian McKellen gelesen, die, nee, nicht von Ian McKellen, sondern von dem deutschen Sprecher von Ian McKellen.
Habe ich eben noch gelesen, irgendwas mit Höppner.
Nee, Richard Dex heißt der, glaube ich.
Echt?
Ja.
Nee, ich meine nicht.
Ist ja auch egal.
Ich meine, habe ich eben noch.
Auf jeden Fall hat der das Silmarillion einmal als Audiobook aufgenommen. Ist,
aber nicht mehr da?
Ist nicht mehr bei YouTube auf jeden Fall.
Ja.
Also irgendwo wird das wahrscheinlich noch geben. Worauf wollte ich hinaus?
Dein Spin-off-Serienboy? Oder?
Du warst erst bei Gandalf und wie alt er ist.
Ach ja, okay.
Ich weiß nicht.
Man kann sich schon mal ein bisschen Herr der Ringe verlieren.
Ja, aber bei Spin-off-mäßig, ich glaube, ich würde auch gerne Elrond vielleicht.
Kriegt ja gut, das ist
eine neue
Spin-off-Serie.
Ja, genau. Das könnte interessant sein. Aber
sonst. Oder Galadriel, das ist ja super viel.
Nachher guckt Joachim Höppner. Heißt der Synchronsprecher von Ian McKellen.
Der Deutsche?
Ja.
Aber auch bei Herr der Ringe, bist du sicher?
Ja. Also laut Wikipedia.
Bin ich doof? Warte, das mache ich mal direkt.
Guck du nochmal.
Ja, ich guck mal direkt parallel. Aber Wikipedia nach. Währenddessen müsst ihr kurz den Laden am Laufen halten, ja?
Ich sag einfach mal, ich fände, was ich einfach mal spannend fände, weil es was anderes wäre, Faramir zu ballern, was der so im Vorleben treibt. Also den ganzen Waldläufer-Stuff finde ich cool. Wo der wo die da rumhängen und die Olifanten killen.
Das ist eigentlich.
Okay, er ist auf jeden Fall schon mal nicht Richard Dex, sondern Eckard Dux.
Eckard Dux. Da wissen wir wieder, hier wird Namenssicherheit groß geschrieben.
Es war nah dran. Es war nah dran. Warte, pass mal auf. Nachdem Joachim Höppner im Jahre 2006 verstarb, übernahm Dux die Synchronisation von Ian McKellen Gandalf.
Ja, aber da ist ja.
Aber tatsächlich hast du recht. Wir hatten beide recht irgendwie.
So ein bisschen.
Aber bei Herr der Ringe war es tatsächlich der.
Ach so, klar, weil der Hobbit danach erst gedreht wurde.
Ja, ist auch
dann dafür wieder vorkommt.
Mhm. Ja, tatsächlich. Okay. Dann ist der Streit schon mal geklärt.
Ja. Der.
Ja.
Ja, da hast du recht. Eigentlich in der Hinsicht ist vielleicht zu Gandalf ein Spin-off zu umfangreich und man weiß nicht, wo das enden soll. Und
ja, man kann ja eigentlich ein Jahr aus seinem Leben irgendwo nehmen, was super spannend ist. Also cool wäre es.
Aber da ist so dieser Guerillakrieg von Faramir vielleicht schon spannender. Oder einfacher umzusetzen.
War auch nur mal als Gedanke, weil
in den Büchern geht die Geschichte von Faramir ja auch noch ein bisschen weiter, ne? Da hat er ja noch seine Liebesgeschichte mit Eowyn im Endeffekt.
Ja, ich meine, mit den Hobbits und so geht es ja auch weiter mit. Da gibt es ja noch Krieg im Auenland und den ganzen Kram. Frodo ist Bürgermeister und irgendwie sowas.
Das, da fehlt ja. Das okay, hatte ich als. Ich habe einen Punkt Kritik hier.
Hast du die Bücher nicht gelesen?
Oh, da triffst du mich. Triffst du mich, ja. Nee, ah, okay, ich habe irgendwann im ersten abgebrochen und das ist auch schon mindestens 15 Jahre.
Aber ich muss auch sagen, ich bin jemand, der sagt, die Filme sind besser als die Bücher. Und auch wenn man damit schon Gefahr läuft. Es ist ja selten der Fall, aber ähnlich wie bei Fight Club finde ich hier, dass die Verfilmung besser ist als die Bücher. Weil die Bücher, finde ich, verlieren sich teilweise im Detail.
Die sind teilweise sehr extrem
detailliert. Klar.
Und es ist anstrengend zu lesen.
Das mag natürlich sein. Insofern leichtere Kost, aber es ist immer noch natürlich herausragend, was es sich damit dann noch für noch mehr Gedanken gemacht hat.
Auf jeden Fall.
Aber was wolltest du gerade sagen?
Ich wollte sagen, ich hatte so mehr ein, zwei Stichpunkte gemacht, die ich als einzige Kritik so zumindest an den Filmen sehe. Und das ist, dass diese Zerstörung vom Auenland nicht dabei ist, die in den Büchern dabei ist, weil ich finde, das ist so, eigentlich geht es ja so um das Thema, selbst wenn du alles gegeben hast, um deine Heimat zu beschützen, so, und das ist ja das im Groben, was sie versuchen, die Hobbits, kann es trotzdem dazu kommen, dass wenn du zurückkommst, dass es trotzdem dich verändert hat und also dass es nicht, du nicht wieder zurück in diese heile Welt zurückkommst. Es ist ja diese, sage ich mal, archetypische Hero-Story, dass du aus deiner Komfortzone aufbrichst, irgendwas sehr Schweres tust, das erreichst, dann zurückkommst und du ein geänderter Mensch bist.
Ja, diese Heldenreise, klassische.
Ja, genau, genau. Und das fand ich bei den Büchern Herr der Ringe sehr cool, dass die, oder zumindest interessant, dass die ins Auenland zurückkommen. Und das Auenland ist nicht mehr ihre Heimat, sondern Saruman ist da eingefallen und hat das da niedergebrannt halb. Ja, und das ist in den Filmen halt überhaupt nicht.
Da gibt es nur eine kurze Vision,
genau,
wo das dargestellt wird.
Bei Galadriel.
Im Voraus, genau.
Ach, guck an.
Ja. Und dann ist auch noch so, dann wird auch noch, wie Frodo immer wieder krank wird eigentlich und dass er deshalb dann auch irgendwann mal abzischt. Also es ist eigentlich noch ein relativ dicker Batzen, der kommt, sage ich mal, nach.
Ja klar, weil auf der anderen Seite, da vergehen ja noch mal 3 Jahre oder irgendwie eine gewisse Anzahl von Jahren zwischen dem richtigen Ende, wo die dann abhauen und der Ankunft im Auenland.
Und im Buch kriegt man auch ein besseres Gefühl dafür, dass Frodo eigentlich, also man könnte es glaube ich eine posttraumatische Störung nennen, der ist durch. Also man, im Film kriegt man das auch mit, ein bisschen, weil er reist ja auch da von dem Hafen ab. Aber Frodo hat das so mitgenommen, das Adventure, dass der eigentlich...
Ja, kurz dieses Zitat, manche Wunden verheilen nie.
Genau, dass der schon richtig geschädigt ist und auch dauerhaft.
Ja. Was das finde ich ein cooles Ende.
Was ich auch gut finde. Ja, also was ist, also ja, was ich auch realistisch finde und schön abgebildet irgendwie. Also,
Oder wie hat er das gesagt? Das Auenland wurde gerettet, aber nicht für mich.
Genau.
Ja, genau.
Genau.
Zusammen.
Irgendwie so.
Ja, wir ballern ja richtig Zitate raus.
Ja.
Ja, immer. Also ich glaube, wir können zu dritt den Film synchron sprechen oder komplett nachsprechen hier.
Ja. Was ich jetzt beim erneuten Gucken, was mir nochmal aufgefallen ist, was ich auch interessant fand, was ich so noch nie so richtig gesehen habe, ist die Dynamik zwischen Sam und Frodo am Ende, wo Sam, also Frodo ist da ja schon öfters am Aufgeben und denkt, er schafft es nicht mehr und Sam sagt die ganze Zeit, doch, wir schaffen das und denk doch mal ans Auenland und so weiter. Zum einen ist da ein Punkt, auf den ich später noch kommen will, aber die Filmmusik an den Stellen ist immer super, weil dann kommt immer ganz leicht das Thema vom Auenland rein an den Stellen, wenn Sam vom Auenland redet.
Das ist so erinnerungsmäßig.
Ja, das haben die super gemacht, das ist so ganz subtil, aber es funktioniert. Und es gibt da noch am Anfang diesen Konflikt zwischen den beiden, dass Frodo schon relativ früh begriffen hat, dass es wahrscheinlich keinen Rückweg geben wird und deswegen überhaupt keine Hoffnung mehr hat. Also der ist komplett am Ende. Stimmt. Sam ist aber noch so ein bisschen naiv.
Ja.
Und so deswegen optimistisch, aber deswegen geht es auch weiter. Also er braucht diesen Optimismus und diese Naivität, damit es überhaupt weitergeht. Allerdings kippt das am Ende. Ganz am Ende begreift nämlich Sam, dass es keinen Rückweg mehr geben wird. Und dann ist Frodo der ihn ganz am Ende noch weitertreibt. Das hatte ich schon wieder ein bisschen vergessen. Also,
am Ende? Ist das?
Als sie kurz vom Berg sind. Also, das ist.
Okay.
Da sagt Sam irgendwann. Ja, ich weiß, dass es keinen Rückweg mehr geben wird. Und dann, dann tragen die sich so gegenseitig die letzten Meter ja quasi immer so 5 Meter weiter. geht am Ende ja echt oft hin und her. Da können sie überhaupt nicht mehr und dann kommt nochmal Gollum. Dann rennen sie wieder ein Stück und dann können sie wieder überhaupt nicht mehr. Da sitzt er komplett am Eimer. Und das ist nochmal eine ganz interessante Dynamik eigentlich dazwischen.
So. Ah ja, guck an.
Ja, fand ich.
Ja. Aber ich weiß, glaube ich, genau, welche Szene du meinst, wo das so richtig drin sich widerspiegelt, wo der die Vorräte so einplant.
Ja, genau. Mhm. Ja.
Mit dem Lembas-Brot oder so, irgendwas war da. Ja.
Gutes, leckes Lembas-Brot.
Ja. Genau, und der Kippmoment ist, wo die, glaube ich, alle, also die können nicht mehr weiter, und dann werfen die alle Ausrüstung ab. Dann lassen die alles irgendwo liegen, stimmt. Weil die sagen, okay, wir müssen nur noch nur noch da diesen Berg hochkommen und dann ist alles egal. Also quasi beide begriffen haben, so, dann ist komplett vorbei. Und dann liegen die da am Ende auf diesem Felsen und dann kommen immer die Adler. Aber,
ja. Die Adler kommen.
Ja.
Aber du meinst gerade, du hättest so zwei Negativpunkte, oder war das jetzt schon einer? Oder?
Ja, der eine ist das mit dem, dass der Sacking vom Auenland fehlt.
Ja,
und der andere? In der Verfilmung. Und der andere ist, dass du bei Herr der Ringe ist es so, dass bis auf Boromir von den Hauptcharakteren manche öfter in Anführungszeichen sterben, aber nicht richtig. Und das passiert schon ein paar Mal, muss man sagen. Also
Aragorn.
Aragorn, ja. Du hast schon einige Szenen, wo es eigentlich wieder komplett vorbei sein sollte und dann werden die doch noch irgendwie gerettet. Ja. Und auch Gollum selbst, der stirbt erst ganz am Ende und der hätte vorher auch schon zweimal sterben müssen.
Ja,
tatsächlich. Oder Frodo, der von der Spinne verletzt wird und dann ist er doch nicht tot.
Ja.
Da gibt es mehrere so Szenen, auch gerade bei den Gefährten halt.
Da habe ich noch gar nicht so drüber
nachgedacht. Aber das ist gerade natürlich dieses
Spannungsding einfach. Ne? Ich glaube auch, dass man dafür erst sensibler geworden ist, seitdem Game of Thrones so erfolgreich ist, weil man da halt dieses konstante Gefahrgefühl hat, dass wirklich keiner sicher ist. Ja. Und das war bei Herr der Ringe halt einfach nicht so.
Ja.
Außer Boromir stirbt da halt keiner wirklich. Also bis auf tausende Nebencharaktere, aber
tausende Orks und Menschen dabei. Stimmt. Hast du irgendwelche Kritikpunkte? Also das sind jetzt ja Meckern auf hohem Niveau, aber irgendwas Störendes? Ich habe zwei Dinge habe ich nämlich tatsächlich auch.
Also so richtig Kritik, so von der Machart und weiß ich nicht, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Die einzige Kritik, die ich habe, und ich weiß nicht, ob ich die letztes Mal schon bei The Witcher gesagt habe, weil sie mir jedes Mal wieder auffällt und auch in so vielen anderen Filmen immer wieder genau gleich übernommen wird, ist, ich nenne es das Helms-Klamm-Dilemma, diese Mauer gebrochen wird und anstatt, dass Aragorn die weiter mit Pfeilen draufballern lässt, gehen die da mit den Schwertern rein und ich denke mir, warum? Ihr hättet die
schießt in noch 20 Sekunden den Pfeil.
Mini-Enge die ganze Zeit weiter abballern können und hättet noch so viele mehr mitgenommen. Das ist der einzige Kritikpunkt, aber der ist eher zu vernachlässigen.
Also wenn du, wenn du die taktischen Entscheidungen von den Schlachten vergleichst, was bei Herr der Ringe passiert und dann mit zum Beispiel der Schlacht von Winterfell bei Game of Thrones, dann bist du auf einem Meckerniveau, was halt jenseits von Gut und Böse ist.
Ja, also. Aber das ist interessant. Ah, jetzt weiß ich sogar wieder, wo genau dieser Fehler wieder gemacht wird, nämlich bei Avengers Endgame in Wakanda. Wo die dieses Schutzschild um die Stadt gemacht haben. Und was machen die? Anstatt nur so einen kleinen Spalt aufzumachen und die Viecher so einzeln abzuballern, machen die das ganze Schutzschild weg. Und ich denke mir so,
und rennen zu Fuß drauf los.
Ihr fucking Vollidioten. Das ist genau der gleiche Fehler. Und ich bin mir nicht sicher, ob es noch nicht noch einen Film gab, wo mir das aufgefallen ist.
Ich glaube, es gibt oft so Szenen, wo du einfach denkst, ballert doch erstmal noch ein bisschen. Und dann,
ja, aber ich muss sagen, auch jetzt, wo ich nochmal die Schlacht von Gondor gesehen habe, dafür, dass die war 2003 kam der Film raus und die Schlacht sieht immer noch fantastisch aus. Also es ist immer noch die beste Schlacht, die ich je in der Filmgeschichte gesehen habe.
Ja.
Zum einen, weil sie 2 Stunden dauert, also weil sie ewig lang ist, weil es 3 oder 4 Twists gibt. Da kommen die Reiter von Rohan, aber dann kommen die Olifanten, aber dann kommen die Geisterarmee. Das ist so, davon, von diesen Twists gibt es halt 3 oder 4 und dann vorher noch das Ganze mit Osgiliad und so weiter.
Ja, auf jeden Fall.
Und aber die haben super oft immer noch mal diese ruhigen Zwischensequenzen drin.
Ja.
Das ist halt auch, also dieses Pacing ist ja wahnsinnig geil.
Ja, und die Charaktere sind unglaublich gut gestreut. Also du hast im Heer von Rohan hast du 2 Charaktere, die wichtig sind. Dann in der Stadt hast du mehrere Charaktere, die wichtig sind. Bei den Orks hast du jetzt den einen Heerführer. Sonst ist das halt die Masse, die abgeschlachtet wird.
Ja.
Und dann hast du noch Aragorn und Legolas, die von der anderen Seite kommen mit dem Geistermeer.
Ja.
Das ist perfekt arrangiert einfach, wie es da zusammenkommt.
Vielleicht noch maximal den Hexenkönig von Angmar und die Ringgeister.
Ja, stimmt.
Aber ansonsten.
Aber das mit den Geistern, das hat mich früher immer gestört, dass die nicht einfach noch mit nach Mordor genommen haben. Das hätte man mit ein bisschen Überredungskunst ja vielleicht geschafft.
Das ist auch ein bisschen.
Die waren ja schon sick as fuck.
Ich meine, generell muss man sagen, auch was der Aragorn den Leuten erzählt haben muss, also seinem Heer, nachdem die Minas Tirith verteidigt haben gegen diese Übermacht von Orks, dass sie dann mit ihren 200 Mann nach Mordor ziehen, um diese Schlacht am Tor da zu schlagen. Weil, sag mal so, wenn Frodo da nicht den Ring gedroppt hätte, dann wäre das aber ziemlich scheiße ausgegangen.
Das sah nicht so rosig aus.
Ja, genau. Aber es wäre so und so nicht rosig gewesen. Hätte das nicht geklappt.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig, ja.
Nee, ich habe noch allgemein, das ist aber auch wirklich ein Meckern auf hohem Niveau und das ist noch nicht schlimm bei dem Film. Aber insgesamt ist es schon relativ, bei Herr der Ringe, ein relativ einfaches Schwarz-Weiß-Denken. Ja. Also du hast wirklich einfach Orks böse, Sauron, Saruman mehr oder weniger. Ja. Und dann hast du die Guten und du hast jetzt wirklich wenig innere Konflikte und irgendwie so.
Genau, also ist Boromir der einzige Gegenpunkt.
Oder genau, es gibt immer mal so ein Tüpfelchen, aber das war es auch irgendwie.
Saruman.
Genau, Saruman, der wechselt dann auf die Seite, ja.
Aber es gibt keinen Ork
oder zum Beispiel, der gut wird
oder sowas. Also,
ja.
Oder so eine Gruppe von Goblins, die auch irgendwie gut ist oder sowas, ja, verstehe ich.
Genau, oder die irgendwie ihre Ziele verfolgen, aber aus ihrer eigenen guten Motivation. Bei den Orks ja eigentlich.
Ich meine, es gibt noch Menschen, die auf der anderen Seite kämpfen, bei den Orks.
Aber ja.
Aber das sind die sehen sehr
orkig aus auch, ne?
Ja, was ich ein bisschen makaber auch finde, die sehen halt sehr asiatisch aus. Also so weißt du, sehr östlich, ja.
Ich meine, die von da bei Rohan, die Saruman rekrutiert?
Ja, genau, die am Ende kämpfen, die mit den Olifanten kommen und so weiter.
Ach so, die
Haradrim. Nee, die sehen doch eher so ein bisschen arabisch aus.
Ja, arabisch ist das,
genau. Ja, und es gibt auch irgendwann, gibt es eine Szene, wo Aragorn schreibt, kämpft ihr Menschen des Westens? Und da denkst du halt auch so, okay, alles klar. Okay. Ja. Aber ja, ist halt in der Welt logisch. Also von daher
passt das schon. Stimmt, das ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke, gibt es überhaupt jemand
nur auf den Elefanten, glaube ich. Also das
wenn du so ein bisschen, ne? Aber sonst
ziemlich whitewashing,
ja. Aber ja,
andere Zeiten. Nicht so wie bei The Witcher.
Ja.
da war das auch nicht so schlimm mit dem, wie könnte man das nennen? Keine Ahnung.
Diversitätsdenken.
Ja.
Ja.
Ja. Okay.
Ja, wollen wir mal in, bevor es voll ausartet, in Richtung der Technik und Hintergrund gehen?
Ja, gerne.
Du hast ja so ein paar.
Ja, mein Geschmack ist es noch gar nicht genug ausgeartet.
Man könnte auch wirklich jede dumme Szene durchsprechen.
Theoretisch könnten wir auch einen Podcast machen in der Länge vom letzten Film, 4,5 Stunden oder so.
Mindestens. Ja. Oder wir gucken den Film parallel dazu und machen die ganze Zeit währenddessen Podcast.
Ja, das hatten wir schon überlegt. Also,
haben wir in der letzten Folge überlegt.
Und dann dachten wir, ist vielleicht nicht so cool.
Und lustigerweise, war ein lustiger Zufall, vor 2 Tagen, ich habe ja erzählt, dass Rocket Beans das machen. Und vor 2 Tagen haben die so eine Kooperation zwischen sich und Netflix angekündigt, dass sie das professionell zusammen machen jetzt. Dass,
also echt?
Bei Netflix läuft ein Film und Rocket Beans kommentiert das halt, dass du das dann mit denen zusammen gucken kannst.
Ja. Alter, die starten auch durch.
Also, machen so gut.
Verdammt.
Was nämlich den großen Unterschied macht zwischen Hobbit und Herr der Ringe, ist nämlich die ganze Pre-Production. Also wie viel Arbeit da im Vorhinein reingeflossen ist, dass es zu diesem Film überhaupt kommen konnte, ist nämlich unfassbar. Also es gibt auf YouTube insgesamt 10 Stunden Making-ofs und Behind-the-Scenes-Material, was man sich anschauen kann. Und das ist wirklich unfassbar, was sie gemacht haben. Mhm. Die haben, nur als Beispiel, die haben alle Rüstungen wirklich aus Stahl geschmiedet, die da vorkommen. Okay, beispielsweise. Die haben alle Gläser, alle Tassen, alle Stühle, alles, was man sieht, wurde speziell für diesen Film angefertigt, als eigene Props. Die haben unfassbare Mengen an Sets gebaut, die wirklich, also wirklich greifbare Sets sind, die du wirklich anfassen kannst. Und die haben zum Beispiel Hobbiton, das weißt du ja.
Ja.
Weil du ja persönlich da warst, Breitmar.
Ja.
Haben die komplett aufgebaut. Das war vorher einfach eine Wiese.
Ja.
Das ist wirklich so.
Ja, die haben es komplett gebaut. Du fährst, wenn du das buchst, du fährst mit dem Bus erstmal irgendwie eine halbe Stunde raus ins Nirgendwo und auf einmal guckst du den Hügel runter und da ist Hobbiton.
Ja.
Und das Witzige übrigens, der Baum, der da oben auf dem Hügel steht, über Bilbos Hütte, der ist aus Plastik. Und die müssen regelmäßig die Blätter erneuern. Und ansonsten sind da so viele Leute engagiert, die das alles in Ordnung halten und wirklich diese Gärten pflegen und so alles.
Ja.
Und es gibt auch wirklich diesen grünen Drachen und man kann da auch Getränke kaufen und Bier und so.
Hast du gemacht?
Nee, oder ich habe mir da nichts gekauft. Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Aber man muss auch bedenken, ich glaube, das hat damals $75 gekostet.
Oh,
und der Busfahrer am Weg dahin meinte, die haben in der Off-Season so 1000 Besucher am Tag. Also kannst du dir vorstellen, dass der Grundbesitzer, der das da immer noch verwaltet,
gnadenlos reich.
Unfassbar reich ist.
Unfassbar reich,
ja. So man muss auch sagen, dass die Neuseeländer, die haben ja so krass davon profitiert.
Ja,
also auch, die haben ja mit den Hobbit-Filmen auch so Verträge wieder gehabt.
Und auch mit der neuen Serie.
Genau, gelesen, das ist nämlich auch ein Punkt, hätte ich auch noch erwähnt. Ja. Und irgendwie so, dass ein Fünftel der Neuseeland-Touristen es fast deshalb machen, also aufgrund von Herr der Ringe hinkommen, ein Drittel besucht das da sogar. Und das ist einfach ihre absolute Geldquelle. Ne? Also
ist wirklich so. Und sonst, ich glaube, der Ort heißt Mata Mata und ansonsten ist da nichts.
Ja, das ist super interessant zu sehen, was die wirklich an Vorbereitung da reingesteckt haben. Weil du siehst tatsächlich auch, dass Hobbiton über ein Jahr hinweg entsteht und die müssen dann die Pflanzen pflanzen und so weiter. Und die müssen überwachen, dass es auch wirklich so wächst, wie die das wollen und so. Und gießen da extra noch so Hügel auf, für die noch so ein paar extra Hobbit-Häuser reinbauen können und so weiter. Ja. Komplett faszinierend.
Herrlich, ja.
Und was ich auch unglaublich interessant fand, ist, allein die Pre-Production hat irgendwie 3 Jahre gedauert, bevor die einfach einmal angefangen haben zu drehen. Ne? Und die haben zuerst haben die alle alles gezeichnet, was ja üblich ist, diese Storyboards zu machen. Ja. Und dann haben die nochmal fast den kompletten Film als 3D-Modell gemacht, also in so einer ganz rabiaten Form, also so ganz grob, damit der Peter Jackson sich das genau alles angucken kann, wie der die Kameraführung und so weiter macht. Okay. Also die hatten den kompletten Film schon in so ganz, sage ich mal, Windows 95-Style 3D-Animation, damit die wussten, wer wo
wie läuft Lego und so Movie weiter. So ungefähr.
Genau, und dann haben sie erst angefangen, richtig zu drehen, sage ich mal so. Also die wussten, zu dem Zeitpunkt, wo die gedreht haben, wussten die super krass, was sie drehen wollten. Ja. Das Einzige, was sich wohl kontinuierlich geändert hat, ist das Skript selbst. Also was die Schauspieler sprechen, haben die teilweise noch einen Tag vorher geändert wohl. Das,
okay.
Ja, das war wohl sehr wild am Wachsen.
Mhm. Ja. Aber wahrscheinlich auch gut so. Also, dass der Jackson da so ein bisschen Flexibilität reingebracht hat.
Ja.
Und ich finde, es gibt ja auch, je nachdem, welchen Schauspieler du hast, kann der besser improvisieren und das cooler verkörpern, als wenn du so ein komplett festes Skript hast,
Ich
dran halten muss. Ja.
Ja, und ich glaube, da liegt halt der Unterschied, dass die gerade in diesem Set-Design und den Kostümdesign, wo wirklich Jahre reingeflossen sind, und die haben dann auch erzählt, wie die das halt angegangen sind, dass die gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier zum Beispiel die Zwerge und wir wollen, dass die Rüstung und die Waffen und die Schilde von den Zwergen etwas was haben, was nur die Zwerge haben. Und dann haben die gesagt, okay, wir machen die Ausrüstung von den Zwergen sehr geometrisch, also nur harte Kanten.
Das habe ich.
Beispielsweise. Ja. Und bei den Elben halt nur so runde Bögen und eher so keltische Einflüsse und so weiter. Und das haben die halt bis zum Ende durchgezogen mit allen kleinen Rüstungen, die irgendwie getragen haben und Helmen und so weiter.
Ja, auch die Axt von Gimli.
Ja, genau.
Also, habe ich mich immer gewundert, dass die so eckig halt auch ist.
Ja, und komplett fantastisch. Also, und dann hatten die ihre eigenen Schmieden da wirklich, wo die wirklich diese Rüstungen geschmiedet haben.
Aber im Vergleich sagst du dann, das haben die bei dem Hobbit nicht mehr so extrem gemacht.
Da kann ich sagen, die haben super viele Requisiten von früher genommen. Also ich hatte mal so ein Mini-Making-of vom Hobbit auch geguckt. Und da sind die auch teilweise in ähnliche Studios und so gegangen und haben dann darauf zurückgegriffen. Also ich glaube, da haben die es im gleichen Stil gemacht, nur dann halt viel mehr mit CGI.
Und genau, ja, haben sich halt viel mehr auf CGI verlassen dann.
Im Endeffekt. Viel mehr.
Ja, so das jetzt erstmal so als wieder Rant.
Ja, yeah. Aber ich hatte tatsächlich nämlich früher auch nämlich das Making-of von, ich weiß gar nicht welchem, von den Herr der Ringe-Filmen geguckt und hätte mich da, das war noch vor, also weit vor Abi-Zeit, fast nämlich entschieden, in Richtung so animationsmäßig zu gehen, weil ich es so unendlich geil fand, wie die da die Schlachten simuliert haben und irgendwelche Trolle da reingeballert haben. Und da dachte ich, das will ich auch machen.
Ja,
habe ich zum Glück nicht, weil dann würde ich, glaube ich, nur noch vom PC hängen. Ja. Aber cool wär's.
Aber wollte gerade sagen, vielleicht wär's ja mega cool.
Vielleicht, dann hätte ich ein bisschen mehr coolen Input hier.
Ja, also ich glaube, das ist schon ein cooler Job. Auch die gab dann so Designer, die den ganzen Tag nur so Trolle geformt haben aus Knete. Und die haben die dann so ins letzte Detail geformt und dann wurden die erst eingescannt für die digitale Weiterverarbeitung quasi. Also die wurden einmal echt gebaut und dann eingescannt und dann im Digitalen weiterverwendet. Was ja super cool ist.
Oh. Ja.
Du denkst eigentlich, da hat irgendeiner so ein paar Modelle so zusammengeklickt oder sowas.
Klicks
so,
gemacht, aber
die haben die echt so zusammengebaut. Und, sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool.
Was ich noch geil finde, das war mal was von Marcel, ich glaube bei seiner, ich glaube, da hat eine deutsche Filme oder sowas, wo der von dieser ganzen Farbgestaltung ausgeht, was das alles hermacht.
Mhm.
Dass deutsche Filme immer so mega bunt wirken, weil die kein Farbkonzept haben und dadurch so mega Reality-TV-mäßig. Fand ich einen super spannenden Punkt und das finde ich, merkst du bei Herr der Ringe mega krass, weil du hast Helms Klamm einfach die ganze Zeit dieses Düsterne, du hast im Auenland einfach das Grüne und du hast, wenn du dir jetzt einfach mal so einzelne Bilder anguckst, du hast einfach immer so ein, siehst die Farbe und hast genau die Stimmung. Und das hat Herr der Ringe unfassbar geil gemacht. Dafür, dass und dabei sieht es noch so echt und dreckig aus, sag ich mal.
Ja.
Das finde ich cool. Ja.
Auf jeden Fall.
Kram eingefallen.
Herrlich. Ja, absolut fantastisch, Arne Sam.
Absolut fantastisch.
Und wofür man auch noch ein Brot brechen muss.
Ein Apfel heben sollte.
Ist die, ja, genau, ist die Filmmusik.
Ah, ich habe nur darauf gewartet, wann der Punkt dazu passt. Ja.
Ja. Dann, ich wollte nur als allgemeine Info von Howard Shore gemacht. Der hat 3 Oscars insgesamt dafür bekommen. Für die Filmmusik. Ja. Das musst du auch erstmal schaffen.
Ja. Aber.
Allgemein die Oscars, die bekommen haben. Wir hatten das heute Mittag.
Genau. Ich habe nämlich noch mal nachgeguckt, wie viele Oscars die allgemein bekommen haben und so. Und der hat für Teil 1 und Teil 3 hat der für die beste Filmmusik. Mhm. Und wo war der dritte dann das beste Lied am Ende?
Genau, ja, genau, für Into the West.
Oder? Ja, ja, Into the West, alter Schwede.
Aber das ist auch die beste Filmmusik aller Zeiten.
Ist wirklich so. Ich kenne keine Musik davor oder die es davor gab, die so episch war, wie das, was der da geschaffen hat. Ich habe auch zugegebenermaßen sogar alle 3 CDs noch damals geschenkt bekommen, weil ich das so geil fand. Ich habe es eben noch mal mir reingezogen auf Spotify und
ich kann als
jetzt wieder in meinen Lieblings.
Ja, ich kann als Empfehlung geben, wenn hier die Baustellen super laut sind.
die Lautstellen.
Dann höre ich manchmal zum Einpennen so Ambience-Videos bei YouTube. Und da gibt es welche mit Lothlorien und Rivendell, also Bruchtal. Ja. Und da sind die so ganz sanft eingearbeitet, diese Melodie funktioniert. Ja. Like a charm, ey. Ja. Das ist komplett fantastisch.
Aber es ist auch geil, wenn du einfach die Filmmusik hörst und du bist gedanklich, hast du den Film wieder so halb vor Augen.
Ja.
Wenn du das schaffst, das ist
der Hammer. Wenn du die Musik hörst, schon, also nur weil wir so abgefahren auf Herr der Ringe sind, an welcher Szene du im Film bist, wenn du die Musik hörst.
Ja.
Und da auch nehme ich ganz extrem der Gänsehautpunkt. Immer dann, wenn es richtig abgeht, ballert die Musik dazu on point. Und zwar bei den Ends eben auch wieder. Ich wusste schon genau, wie es sich anhören wird, wenn das gleich losgeht. Dasselbe Spiel, wenn die Rohirrim in Gondor da einreiten.
Ja.
Und das geht so die ganze Zeit weiter. Auch immer dieses Tiefe und diese Trommeln und was es auch immer alles ist bei Mordor oder Isengard. So unfassbar.
Und dann geil. Die Elbenmelodien da einfach,
wo die und auch im Lothring sind und alles. Immer, wenn ein Hobbit im Bild sein muss,
die auch
kommt so eine kleine Flöte rein. Und dann, es ist so stark.
Ja,
das ist ich hab mir schon in meinem Kopf immer überlegt, ich will Into the West auf meiner Beerdigung spielen lassen.
Können wir für dich regeln.
Oder May It Be, ich bin mir nicht sicher. Ich finde beide so endgeil.
Ja, das ist wirklich fantastisch immer. Und auch so, ich finde gerade im ersten Teil die Szene, wo die zum ersten Mal auf diesen Bergkamm hochsteigen und zum ersten Mal dieses Bing, 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 Bing.
Oh, ja.
Und du denkst so, Alter, du denkst so, yes, Leute.
Das ist so
fantastisch, wo Gandalf da über diesen Stein steigt und dann kommen sie alle nach und nach da, die ganzen
mit Gefährten. Mit Stock auch noch so.
Ja, genau, genau. Und dann kommt dieser Wide Shot, wo die Kamera so von der Seite filmt, wie die da in den Kamm laufen.
Und dann kommt...
Ja, diese ganzen Wanderbilder, die du hast, das ist ja einfach
und ich bin so direkt geil. Was ist das denn? Das ist eine Wolke, die sich ganz schön schnell gegen den Wind bewegt.
Ja, genau. Speer, hast du dein?
Wie ist das denn passiert?
Der Stuhl hat an der Seite so einen Hebel.
Hast du bestimmt gegen das Sofa.
Ja, denke ich auch. Musst du entweder ziehen oder... Der Bremmer ist hier gerade vom Stuhl gekippt in meine Lampe rein.
Oh Gott. Und nochmal. Lernfaktor gegeben.
Aber ich weiß nicht, wie ich das festmache.
Ich muss gerade überlegen, vielleicht musst du den auch umlegen. Also so eine Kombination aus ziehen, umlegen und drücken oder sowas.
Oder du setzt dich einfach minimal anders hin.
Ja, dann muss ich ein bisschen kurz nach vorne verlagern. Okay.
Ja.
Während Bremmer versucht, den Stuhl zu reparieren.
Machen wir einfach weiter.
Ja.
Obwohl ich jetzt, man könnte noch viel, aber ich sag mal, die wichtigen Punkte habe, ich weiß nicht, was du noch alles auf deiner Liste hast.
Nee, tatsächlich, so die zentralen Sachen habe ich ganz grob abgehakt. ich schaue mal kurz noch, ob es da noch was wirklich Wichtiges gab, über das ich sprechen wollte. Also man könnte
jetzt jede kleine Szene einfach nochmal reinwerfen und sagen,
genau.
Geil, aber
genau,
ja. Irgendwann wird es auch, glaube ich, too much. Hat die geklappt, ja. Sonst könnten wir noch kurz die Serie minimal...
Ja, stimmt.
Das minimale Serien-Update geben.
Genau.
Ach so, ja, ich hätte vielleicht noch was, weil ich das nicht ganz uninteressant finde, das nochmal zu erwähnen, wie viele Oscars die tatsächlich abgeräumt haben.
Ach, da und nominiert war mal waren.
Weil das hatten wir... Also insgesamt hatten die alle drei Teile zusammen 30 Oscar-Nominierungen. Der erste hat 4 Oscars bekommen, der zweite 2 und der dritte Teil hat 11 Oscars bekommen.
Genau.
Und ich weiß jetzt nicht mehr, wofür alles. Also es war oft, meine ich, sowas wie beste Kamera und Regie und Film und sowas dabei. Und ja, beim dritten, ja, da war gefühlt fast alles dabei.
Ja. Ja. Also bei der Anzahl, das ist
schon... Bei 11 Oscars und insgesamt 30 Nominierungen, alle drei Teile, ist einfach...
Ich glaube, beim letzten war es sogar so, dass der alle bekommen hat, für die der nominiert war. Ich glaube, der war beim letzten für 11 nominiert und hat 11 bekommen.
Das finde ich nur...
Jetzt frage ich mich gerade, vergleichsweise der Hobbit, hat der Nominierungen Oscars bekommen?
Ja, der hat Oscars bekommen,
hat er?
Da bin ich mir ziemlich sicher, aber da hatte ich eher das Gefühl, das war so, ja, komm, das ist Peter Jackson und der hat schon Herr der Ringe so geil gemacht, der kriegt auch ein paar Oscars. Aber deutlich weniger.
Das war auch die Sache, ne? Bei Hobbit war es ja zu die ersten Jahre unter der Herrschaft von Guillermo del Toro und nicht unter Peter Jackson. Der hat ja erst sehr spät übernommen da wieder. Der ist ja eingesprungen, weil der Guillermo del Toro abgesprungen ist, ja.
Oder
was natürlich auch für so einen Film eine Katastrophe sein kann.
Ja, krass.
Ja.
Ja, aber sonst habe ich mir keine Notizen.
Ja, dann würde ich doch mal sagen, geh mal
gemacht.
Zu der heiß ersehnten Serie rüber.
Der heiß ersehnten Serie. Ich hatte einfach nur noch mal ein bisschen rumgeguckt und so ein paar Infos rausrecherchiert, würde ich es mal.
Rausrecherchiert,
das sind wir. Einmal ordentlich rausrecherchiert, ja. Die sind jetzt nicht mehr zu finden auch. Genau, ist eine, wird eine Amazon-Serie, soll über 5 Staffeln gehen und hat Amazon insgesamt, also wird grob geschätzt so 1 Milliarde gekostet. 250 Mille dafür für die Rechnung, für die das ist ein ordentliches Stück Papier.
1 Milliarde.
1 Milliarde und 250 Millionen für die Rechte an der Serie. Alter, und das finde ich ein ganz großer positiver Punkt, dass es gibt so ein Tolkien Estate, also die Rechte von allen Tolkien-Werken haben. Ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt die Nachkommen sind oder auf jeden Fall irgendwie so eine Gesellschaft, die das gut verwalten soll. Und die haben auf jeden Fall immer noch so Vetorecht. Also das heißt, die können nicht jeden Scheiß mit dieser Serie machen. Was ich sehr positiv finde.
Das klingt sehr
positiv. Weil man kann immer viel versauen.
Ja, zum Vergleich, jeder der Herr der Ringe-Filme hat ein Budget von ungefähr 300 Millionen.
Hatten die?
Ja.
Das kann schon gut sein, ja.
Ach, ich meinte auch eben auf Wikipedia nämlich gesehen zu haben, dass sie so alle im Schnitt 90 Millionen nur hatten.
Nee. Echt?
Ich meine schon.
Alle warte mal, vielleicht war es
alles zusammen
300 Millionen?
Genau, alles zusammen.
Da machen wir mal direkt mal den Gegencheck.
Ich meine, es war irgendwie...
Scheiße, du hast recht, glaube ich.
Immer
jetzt, so, wo du es sagst.
Ungefähr 93, 94 und ja, 89
mal gut, Millionen dass du da oder so. Sonst hätte ich ja wieder Schwachsinn erzählt.
Und eingespielt haben die alle so im Schnitt fast 1 Milliarde.
Mhm.
Wobei der letzte natürlich dann dementsprechend am meisten. Ja. Was ich auch beachtlich finde unter den Aspekten, was du gerade gesagt hast, dass das jetzt 1 Milliarde zur Verfügung hat.
Und ja, Amazon
die, hat's, ne? Und die gerade nur, in Anführungszeichen, nur 300 Millionen gebraucht haben, um das zu
das produzieren. Recht. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, du hast recht.
Kostig. Und das so krass gut war und ich mir denke, man, wie viel mehr Scheiße manche mit mehr gemacht haben.
Ja. Was du brauchst, ist Geld und Zeit. Ja. Und dann, um sowas richtig gut
aufzumachen. Und Liebe.
Und Liebe.
Ja.
Ja. Und Neuseeland.
Und du brauchst ohne Neuseeland. Das geht's gar nicht, ey. Genau, also es soll natürlich wieder in Neuseeland gedreht werden, da in Auckland. Die haben auch schon angefangen, und zwar im Februar diesen Jahres, und haben natürlich jetzt leider abbrechen müssen. Das heißt, viel haben die wahrscheinlich nicht geschafft. Demnach ist die Veröffentlichung, die 2021 sein soll, auch etwas fraglich. Und die behalten sich insgesamt super bedeckt mit allen Infos und geben nur so Häppchen an die Fans weiter. Zweite Staffel ist aber auch schon in Arbeit und ratet einfach mal, wie viele Schauspieler, Crewmitglieder die haben. Also zusammen.
Also kleine Schätzfrage. Warte, jetzt rein die Schauspieler oder auch wie viele dahinter so
Schauspieler arbeiten? Schauspieler und Crewmitglieder. Das sind alle.
Da sage ich einfach mal 2.500.
ich habe fast das Gefühl, das müsste dann noch mehr sein. Aber
2.500.
Ich sage jetzt einfach mal 4.000.
Hey, okay. Da habt ihr aber 800 und das ist schon scheiße viel.
das ist auch viel, aber es ist unglaublich schwer. Vor allem nachdem ich jetzt diese Behind the Scenes Material gesehen habe von Herr der Ringe und einfach nur, du siehst hunderte Leute, die daran arbeiten, habe ich gedacht.
So, ja, ich weiß auch nicht, ob so, wie heißen das, nicht Laienschauspieler, wie heißen die im Hintergrund nochmal?
Komparsen?
Ja,
Statisten?
Statistenrolle, ja genau, die ganze meine ich. Ich glaube, die sind jetzt auch nicht damit einberechnet, würde ich jetzt vermuten, naja. Und wer unter anderem mitspielt, ist, hatten wir letztens auch schon mitgesprochen, Will Poulter.
Sagt man nichts.
Der von Bandersnatch, Wir sind die Millers.
Ach der.
The Revenant und auch bei dem Midsommar mitgespielt hatte. Der immer so ein bisschen blöd aussieht.
Wen hat er bei The Revenant gespielt?
Der reist zeitweise mit dem Tom Hardy rum. Ist so ein jüngerer Typ.
Den komischen Augenbrauen.
Ja, allgemein ein bisschen komisch. Ja.
Der hat auch bei Maze Runner mitgespielt, kann das sein?
Ja, kann sein, ja.
Ist korrekt, ja.
Also der ist auf jeden Fall dabei. Die haben insgesamt super viele so jungen Darsteller. Und zwei von Game of Thrones auch. Und dann einmal der Benjen Stark. Also der heißt Joseph Mabel. Und da wird gemunkelt, dass der Sauron spielen könnte. Und Robert Aramayo, das ist der junge Ed Stark. Der wird da irgendwie auch eine relativ große Rolle wahrscheinlich bekommen. Ja. Und dann habe ich jetzt noch ganz kurz, worum es gehen wird.
Aber es gibt keine Leute vom alten Cast?
Ian McKellen? Ja, die behalten das ja alles bedeckt und wollen das nicht. Aber ich denke mal, dass es nach und nach rauskommt. Also es soll im zweiten Zeitalter spielen. Deshalb fallen ganz viele aus der Herr-der-Ringe-Reihe raus.
Ja gut, dann hat sich
das übrig. Minimal zu den Zeitaltern. Es gibt so diese erste. Das geht 5000 Jahre um Melkor oder Morgoth. Das ist so der oberböse Typ, für den dem Sauron nachher auch dient. Dann geht da irgendwann alles Mögliche unter. Dann ist das zweite Zeitalter 3.500 Jahre. Da geht es, wie Sauron die Ringe macht und die Elben und Zwerge verrät. Und dann endet das mit der Schlacht da in Mordor, die man auch ganz am Anfang vom ersten Teil, glaube ich, sieht, wo Isildur den Ring abkappt. Dann kommt das dritte Zeitalter, das 3.000 Jahre geht. Und diese letzten 100 Jahre hat man in den Herr-der-Ringe-Filmen ungefähr und in den Hobbit-Filmen. Und dann kommt das vierte Zeitalter, aber ich glaube, da passiert nichts mehr Spannendes. Und es geht auf jeden Fall ums zweite Zeitalter, also da, okay, wo krass. Sauron die Ringe der Macht schmiedet, den Aufstieg von dem, wieder die Menschen verrät, die ersten Kriege.
Okay.
Und es gibt dieses Königreich Numenor, was dann super viel spielt. Und irgendwo in diesem Part wird das.
Da geht es ja dann doch nochmal richtig ab.
Da wird es drum gehen.
Es ist faszinierend, dass sie, dass sich Mittelerde wahrscheinlich null verändert in dieser Zeit. Also, dass da 10.000 Jahre vergehen insgesamt. Wahrscheinlich sieht die Welt dann noch sehr ähnlich aus zu der gleichen wie jetzt. Und dann vergleichst du das mit vom Mittelalter bei uns bis heute.
Da haben wir
in 1.000 Jahren hat sich sehr viel verändert.
In 100 Jahren hat sich schon krank viel verändert.
Ja, ja.
Ja.
Stimmt.
Ja. Eigentlich schon im letzten Jahr.
Stimmt.
Ja, das nur als mini-schneller Input für den ganzen Stuff, der da kommt. Ich habe auf jeden Fall eigentlich Bock auf die Serie und habe eigentlich die Hoffnung, dass die durch dieses Tolkien Estate, wo die das Vetorecht haben und da mit dran arbeiten, keine Scheiße damit verzapfen. Habe ich große Hoffnung. Und bei so viel Geld, denke ich mir, da kann man auch viel richtig machen.
Da kann man viel richtig machen.
Ich hoffe einfach, dass die nicht einfach nur auf fette Action ballern, wie die letzte Game of Thrones Staffel.
Ich wollte gerade sagen, das ist immer so.
Ja.
Es wird alles aufs Writing
ankommen. Das wird alles sehr viel aufs Writing und auch auf die Showrunner.
Ja. Wir können gespannt sein.
Ja.
Sollen wir das dann abrappen hier? Die große Herr der Ringe-Folge?
Ich könnte noch
2
Stunden weitermachen, glaube ich, mit Filmszenen, aber ich denke, wir haben die wichtigsten Sachen.
Glaube ich auch. So. Guten Abriss gemacht.
Ich denke auch, ja.
Rap, rap, rap.
Rap, rap, rap.
Hehehehe